Hat die Politik Sie in diesen wenigen Jahren, wo Sie schon drinnen stecken, verändert?
Ja, das hat sie, ja. Vor allem habe ich graue Haare bekommen.
Ein HGV-Präsident Manfred Binsker schätze ich?
Das Engagement.
Aufs Ohr, der FF Polit-Talk mit Alexandra Aschbacher.
Herzlich willkommen zu Aus der Blase, dem politischen Gespräch, bei dem wir der Frage nachgehen, was machen Politiker eigentlich und was macht die Politik mit Politikerinnen? Der Politikbetrieb kreist vielfach um sich selbst und sehr oft sind Politikerinnen und Politiker in ihrer eigenen Blase gefangen. Wie geht es in der Welt der Politiker wirklich zu? Wie arbeiten sie? Wie verändert diese Arbeit einen Menschen? In diesem Podcast nehmen wir uns die Zeit, hinter die Kulissen des politischen Betriebs zu schauen und jene Fragen zu diskutieren, für die im medialen Alltag oft kein Platz ist. Heute mache ich das mit der Co-Vorsitzenden der Grünen und Gemeindereferentin der Gemeinde Abtei, Elide Musner. Schön, dass Sie hier sind.
Danke für die Einladung.
Wie geht es Ihnen gerade, Frau Musner?
Mir geht es eigentlich ziemlich gut. Es ist eine Zeit des Wandelns und des Aufbruchs im positiven Sinne. Ich sehe in der Transformation immer was Positives. Kann man viel gestalten.
Sie haben ja schon einen langen Anfahrtsweg hinter sich. Ist wahrscheinlich auch immer eine große Strapaze, aber doch mühsam zwischen Gardatal und Bozen ist nicht ganz ohne immer.
Ja, das stimmt. Zum einen ist es mühsam, wenn man so weit entfernt irgendwie von der Zivilisation, wenn wir so wohnt.
Das ist jetzt ein harter Vergleich, aber ja, manchmal.
Ja, manchmal kommt es mir wirklich so vor. Aber auf der anderen Seite eigentlich auch positiv, weil man immer wieder zurückkehren kann, irgendwie zur Ruhe und Abstand halten kann. Und ich sehe, das braucht es oft und das ist oft wirklich sehr nützlich, nicht ständig im Trubel zu sein.
Damit wir jetzt in der Bozner Medienpolitikerblase so richtig ankommen, um danach wieder rauszugehen, stelle ich Sie jetzt mal ganz kurz vor in einigen Sätzen. Wenn ich etwas falsch sage, bitte schnell korrigieren, dann können wir das richtigstellen für die Zukunft. Das passiert manchmal. Sie wurden 1984 geboren, als zweites von vier Kindern in St. Ulrich in Gröden. Sind dort auch aufgewachsen, haben später dann Sprachen und Linguistik studiert und sind dann mehr als 10 Jahre beim Hotelier Michel Costa, wo sie gearbeitet haben und leiteten dort auch eine Stiftung, die Projekte im globalen Süden zum Schutz der Förderung der Rechte von Kindern und Frauen initiiert und auch fördert. Und seit einigen Jahren sind Sie freiberuflich, vor allem als Unternehmensberaterin tätig. Jetzt kommen wir zum Politischen. Seit 2021 sind Sie Gemeinderätin für Tourismus, Jugend und Nachhaltigkeit in Abtei. 2022 kandidierten Sie dann für die Koalition Grüne Sinistra Italiana für die Abgeordnetenkammer in Rom. 2023 folgte die Kandidatur für die Landtagswahlen und kurz darauf dann die Wahl zur Co-Vorsitzenden im Januar 2024. Und mit Ihrem Mann und Ihren 2 gemeinsamen Söhnen leben Sie in St. Cassian. Zu Beginn, zum Warmwerden, für uns beide ein paar Entweder-Oder-Fragen zusammengestellt. Das heißt, Sie müssen eine kurze Antwort geben, Sie dürfen sich da nicht drum herumschwindeln, also à la Politikese, sondern eine klare Antwort. Eislaufen oder Skifahren?
Eislaufen.
Patriotismus oder Nationalismus?
Oh, schwierig, Nationalismus.
St. Ulrich oder St. Cassian?
St. Ulrich.
Ski-WM oder Olympia?
Olympia.
Auto oder Zug?
Zug.
Aufrüsten oder abrüsten?
Eigentlich abrüsten.
Online oder offline?
Offline.
Klimaticket oder Gratis-Öffis?
Gratis-Öffis.
Gardatalerisch oder Grönerisch?
Grönerisch.
Tourismus oder kein Tourismus?
Tourismus.
Ich muss jetzt kurz nachfragen. Eislaufen, weil Sie haben sehr lange wirklich als Kunstlauf gemacht.
Genau, das stimmt. Das war eigentlich so mein ganzer Lebensinhalt. Also mit 4 habe ich angefangen und habe dann so lange weitergemacht, bis es nicht mehr ging.
Das heißt?
Das heißt, bis die Eishalle eigentlich in St. Ulrich eingestürzt ist und es einfach zu umständlich geworden ist, dann auch zum Training hinzugehen. Und natürlich hat dann mit der Oberschule auch die Schulleistung was beigetragen, dass man dann eine Entscheidung treffen musste. Schweren Herzens habe ich lange nicht verkraftet und die Schlittschuhe dann lange dort stehen lassen und erst nach ein paar Jahren wieder rausgeholt.
Was hat Ihnen das Eiskunstlaufen gegeben? Warum war das so wichtig für Sie?
Das war eine Mischung aus Kreativität und Disziplin und Struktur irgendwie. Dieses hart dran arbeiten, eigentlich eine sehr große Herausforderung. Es ist ein sehr schwieriger Sport. Aber letztendlich muss man das mit Leichtigkeit dann auch zeigen. Also es kann jetzt nicht, wenn man eine Kür läuft, da kann man nicht zeigen, dass es anstrengend ist. Das sieht sich eigentlich schon auch so als als Lezione di vita, als Lebenserkenntnis durch. Man muss schon hart arbeiten, aber es muss jetzt nicht immer so schwerfällig daherkommen. Also
Sie haben Wettbewerbe mitgemacht und da richtig in Ihrer Altersklasse wahrscheinlich im ganzen Land.
Ich war auch mal Landesmeisterin, also das war schon, ja, wir waren schon auf hohem Niveau unterwegs, ja.
Und heute? Gehen Sie noch oder zwischendurch oder doch dann eher die Skipiste?
Skipiste nicht so gern. Ich gehe mit meinen Kindern Eislaufen, habe sie auch schon früh auf den Schlittschuhen gesetzt, nicht gezwungen. Mein Sohn spielt Hockey und deswegen bei uns im Gardasal kann man auch ganz schön auf gefrorenen Seen Eislaufen und in Reischach gibt es ja auch einen tollen Eisplatz und das ist schon so ein bisschen Familiensport.
Sie wurden vor 4 Jahren mit einem Schlag, wenn man das so sagen kann, landesweit bekannt, weil Sie sich als Tourismusreferentin, Sie haben die Kandidatur für die Ski-WM im Gardatal verhindert. Seitdem, und das ist interessant, seitdem gelten Sie für die einen als Hoffnung, Hoffnungsträgerin, natürlich auch in Ihrer Partei als grüne Hoffnungsträgerin. Für die anderen sind Sie, überspitzt gesagt, quasi eine Nestbeschmutzerin. Man kann doch nicht als Gardatalerin für das eigene Tal, vom Tourismus, wo man selbst irgendwo lebt, da dagegen sein. Haben Sie manchmal ein schlechtes Gewissen?
Nein, habe ich nicht, weil die Entscheidung im vollen Gewissen und Bewusstsein getroffen wurde. Ich denke, man kann nur schlechtes Gewissen haben, wenn man nicht voll hinter einer Entscheidung steckt und im Nachhinein vielleicht merkt, okay, hätte ich mich doch trauen sollen. Ich bin immer wieder froh über diese Entscheidung und freue mich auch immer wieder, sie als Beispiel herzunehmen und aufzuzeigen, dass man, wenn man sich traut und wenn man auch bei sich bleibt oder den eigenen Prinzipien treu ist, dann kann man schon was verändern. Man muss halt eben das Glück haben, vielleicht im richtigen Moment, im richtigen Ort zu sitzen.
Waren Sie sich da davor bewusst, was auf Sie zukommt?
Ja, also war ich mir schon. Ich kenne den touristischen Sektor eigentlich sehr gut. Ich bin darin aufgewachsen. Mein Vater war Touristiker, meine Oma war Hotelierin und mein Mann kommt auch aus einer Hoteliersfamilie. Und ich kenne dieses Ambiente einfach direkt und indirekt sehr gut. Und ich weiß, da herrscht so irgendwie dieses entweder either you're in or you're out, entweder alles oder nichts. Das eigentlich dem Sektor ja schadet, weil man eigentlich sollte man ja ein Gleichgewicht finden und jetzt nicht entweder alles oder nichts ständig so in dieser Kontroverse arbeiten. Und ich war mir schon bewusst, dass ich als Tourismusassessorin, Referentin einfach, wahrscheinlich würde man dann von mir verlangen, dass ich jetzt für den touristischen Sektor stimme. Aber das Schöne ist ja, ich habe für den touristischen Sektor gestimmt, aber für einen qualitativen Tourismus.
War das allen klar?
Es war sehr interessant, damals war ja noch Covid-Zeit und wir waren eigentlich alle online zugeschaltet und ich war beeindruckt, ich hatte mich ja auf die Diskussion vorbereitet, aber ich war dann letztendlich beeindruckt, wie viele sich dessen bewusst waren, dass wir im Gardatal einen qualitativen, hochwertigen Tourismus wollen und das heißt einfach auch, uns zu schützen vor Spekulationen, vor Phänomenen, bei denen man nicht genau weiß, was der Effekt dann sein wird auf langer Zeit. Das war eigentlich ein sehr schöner Moment. Deswegen muss ich sagen, habe ich mich auch noch einmal mehr getraut, diese Entscheidung zu treffen, weil ich war ja nicht alleine.
Vielleicht können wir es noch ein bisschen konkretisieren. Ich glaube, das ist deshalb auch interessant, auch für jene, die das nicht so sehr verfolgt haben, weil es doch irgendwo schon ein bisschen ein Ursprung ist, vielleicht von all dem, was politisch für Sie dann gefolgt ist. Kann man das so sagen, oder?
Ja.
Wie kann man sich das vorstellen? Hat es davor schon Absprachen gegeben mit Bürgermeister? War klar den anderen, welche Position sie hier einnehmen? Welche Überzeugungsarbeit mussten sie auch leisten? Vielleicht können Sie einfach ein bisschen beschreiben und erzählen, wie das damals war.
Es war viel Druck auf die Gemeinde damals von Seiten der, jetzt nenne ich sie mal eben, Ski-Lobby. oder Aufstiegsanlagenlobby. Es sollte schnell gehen. Mein Bürgermeister ist ein erfahrener Gemeindepolitiker und er lässt sich nicht so schnell unter Druck setzen. Das war damals auch für mich eine sehr belehrende Zeit zu sehen, man darf und soll sich auch die Zeit nehmen, Entscheidungen zu treffen. Es muss nicht schnell gehen, nur weil eine Interessensgruppe hier Interesse hat, dass es schnell geht. Und wir haben uns natürlich in der Gemeinde ausgetauscht, im Ausschuss ausgetauscht. Es sind Vertreter von dem zukünftigen Organisationskomitee vorbeigekommen. Sie haben uns alles geschildert, wir haben viele Fragen gestellt. Und ich war ja nicht von Anfang an gegen eine solche Ski-WM, weil man immer abwiegen muss, was sind die Pros und was sind die Kontras. Letztendlich haben wir dann abgewogen und die Kontras waren einfach viel ausschlaggebender als die Pros. Und ja, also ausgetauscht habe ich mich viel auch mit Interessensvertretern, was damals nicht so gut möglich war. Ich war auch noch ganz am Anfang. Das war eine der ersten Entscheidungen nach ein paar Monaten im Amt. Ja, den Beruf kannte ich noch nicht so gut. Also im Nachhinein würde ich vielleicht mich...
Ich glaube, im Herbst waren die Wahlen damals, Oktober. Und dann, das war schon Anfang des Jahres darauf.
Ich glaube, das war Mai. Ja,
ja, also vielleicht mal gerade mal nicht einmal ein halbes Jahr im Amt, kann man sagen.
Ja. Und im Nachhinein würde ich mich vielleicht... noch einmal offiziell auch mit den Tourismusverantwortlichen oder
davon
treffen.
Mal absprechen.
Das war damals, ist einfach nicht geschehen. Trotzdem finde ich, ist es wichtig, wenn man ein Mandat hat, dass man immer mit seinem Gewissen eine Entscheidung trifft. Deswegen denke ich auch, das hätte auf keinen Fall meine Entscheidung verändert. Ja, vielleicht wäre die Reaktion dann ein bisschen sanfter gewesen, aber ab und zu braucht es auch einmal einen Rüttler. Und das war schon so ein Rüttler, hoppla, okay, da ist jemand, der traut sich hier so Entscheidungen zu treffen, jemand, den wir noch nicht, oder den wir unterschätzt haben vielleicht.
Sie waren davor nämlich null politisch irgendwo drinnen oder aktiv, oder also es war wirklich der Sprung ins kalte Wasser oder der Schupf in das kalte Wasser und dann gleich diese Entscheidung.
Ja.
Die Reaktionen waren jetzt nicht sanft, Sie haben es angesprochen, wenn sie nicht sanft waren, dann müssen sie ziemlich hart gewesen sein.
Das waren sie, ja. Also da ist man mit vollem Schritt, avarplan, sagt man auf Ladinisch, vollem Schritt in die Gemeinde marschiert und hat verlangt, dass die Tourismusreferentin jetzt den Platz räumt. Aber eben der Bürgermeister ist immer hinter mir gestanden und hinter dem ganzen Ausschuss. Der Ausschuss natürlich auch hinter mir. Meine Liste auch hat große Unterstützung gezeigt und es stand für ihn gar nicht in Frage, dass man in diesem Fall den Platz räumen sollte. Ganz im Gegenteil, Demokratie ist nun mal Demokratie und gewählte Menschen haben das Recht, Entscheidungen zu treffen und nur weil eine Lobby ist. Und wir sprechen oft über Lobbys, aber eigentlich meinen wir dann so irgendwie die Gremien, oder? Weil also die, ja, die Großen, die da sitzen, die Entscheidungen treffen. Und das Schöne ist ja, dass es im Tourismus nicht wirklich immer widerspiegelt, was eigentlich die große Gemeinschaft an Touristiker möchte.
Viele unterschiedliche Player auch dort.
Ja, und das hat mich noch einmal mehr beeindruckt.
Aber ist eigentlich nicht selbstverständlich, dass doch der Bürgermeister, der Ausschuss, hinter vor Ihnen, neben Ihnen gestanden ist. Also hätte ja auch völlig anders laufen können. Junge Gemeindereferentin in einem, im Gardatal, wo man sagt, okay, vielleicht ist die Skilobby doch nicht ganz unwichtig oder unmächtig. Vielleicht hat man aber auch nur klischeehafte Vorurteile, wo man sagt, ah ja, eh klar, die Gardataler, was die wollen. Es geht um Tourismus, es geht um Geld, es geht um immer mehr. So anscheinend nicht. Das war man auch nicht gewohnt vielleicht. Von außen betrachtet, sage ich jetzt mal, rund ums Gardatal herum.
Ja.
Aber selbstverständlich war das alles nicht.
Das stimmt, ja.
Dieser Rückhalt. Und ich glaube dann auch der Rückhalt durchaus in der Bevölkerung auch.
Ja. Mich hat das damals wirklich auch sehr beeindruckt und fasziniert. Ja, wie soll man das sagen? Also die Rolle des Bürgermeisters, ich finde, sie war da eine Schlüsselrolle, auch diese Demokratie zu schützen. Und vielleicht wäre er auch nicht mit meiner Entscheidung einverstanden gewesen. Aber das ist noch bei weitem kein Grund, irgendwie drastische Eingriffe in die Demokratie zu machen. Also nein, so funktioniert das nicht bei ihm und in unserer Gemeinde. Und das hat er auch immer durchgezogen. Also Entscheidungen, die man trifft, die sind getroffen und außer es gibt wirklich bürokratische auch, oder wie sagt man den, ITERs, Rekurse und so weiter, aber das funktioniert nicht so, dass wenn man laut streitet, dann ja. gibt man nach.
Und die Abstimmung hat ja entsprechend dann auch gezeigt. Also war nicht eine knappe Abstimmung, 10 haben sich
11, gegen, ich, waren
ja, gegen die Kandidatur, ja. 5 oder so dafür, also es war schon deutlich. Sind sie dann, hat man sie ignoriert, wie Luft behandelt, was ist ihnen da zugestoßen, im Sinne auch, wo sie selbst gemerkt haben, halbes Jahr im Amt und, also ich meine, das muss man ja auch mal wegstecken, einstecken, damit umgehen können.
Ja, das war eigentlich nicht so leicht, weil man als Tourismusreferentin ja auch bei den Tourismussitzungen dabei ist, im Ausschuss der Tourismusgenossenschaft sitzt. Es war dann lange Zeit so ein bisschen das Gefühl, dass vielleicht, zeige ich das mal vielleicht ein bisschen klischeehaft, aber trotzdem dieses Impostor-Syndrom. Also ich habe hier eine Rolle und irgendwie diese Projektion, also du entsprichst nicht der Rolle, die wir von einer Tourismusreferentin erwarten. Und die habe ich mit mir herumgetragen. Wenn ich was bin, dann sicher auch mutig und ich habe mich jetzt irgendwie nicht einschüchtern lassen von dem. Trotzdem war dieses mulmige Gefühl eigentlich lange Zeit auch mit mir dabei, wenn ich bei den Sitzungen gesessen bin und so. Es hat dann noch so ein bisschen diese Nachwehen gegeben, weil es dann immer wieder so zu einem Affront gekommen ist, so out of the blue kam dann wieder einmal jemand, der bei irgendeiner Sitzung, wo es um irgendwas anderes gegangen ist, unter allfälliges mal die LED irgendwie
diese Geschichte herausgezogen
hat. Ja, irgendwie attackiert hat. Oder. Und da habe ich eigentlich gelernt, bei mir zu bleiben und da einfach meine Argumente standfest auch wiederzugeben und sachlich zu diskutieren. Weil wenn man hier auf die emotionale Ebene hinuntergeht, dann kann man auch gleich leicht einknicken. Aber wenn man auch auf der sachlichen Ebene diskutiert, dann spielt die Komponente Mensch eben, also Emotionen, keine Rolle.
Von dem her gesehen war es ja eigentlich fast gut, dass Sie das zu Beginn so ein Erlebnis hatten, um für sich zu klären, wie Sie es jetzt eben beschrieben haben. Was habe ich für mich gelernt? Wie muss ich agieren in der Politik, um weiterzukommen und um mich nicht verstellen zu müssen?
Mich hat sehr beeindruckt, wie frei man eine Entscheidung treffen kann, wenn man eben nicht irgendwie kompromittiert ist mit irgendwelchen persönlichen Interessen. Das war für mich schon eine Lehre. Also wer ein politisches Amt hat, sollte nie irgendwie Interessen haben, weil man da einfach nicht frei entscheiden kann. Das ist ein bisschen so wie mit der Lüge. Wenn man dann einmal damit anfängt, dann kommt man ohne nicht Lügen raus. Nicht mehr raus.
Das heißt, man ist niemandem verpflichtet, genau. Also muss man auch nicht entsprechende Entscheidungen treffen.
So. Genau. Und als höchstes Ziel hat ein Politiker oder eine Politikerin eben das Gemeinwohl zu gewährleisten.
Seitdem haben Sie das Tourismusthema Bicken.
Ja.
Quasi.
Ja, das stimmt. Jetzt, ja.
Im Guten wie im Schlechten. Ja. Geht es Ihnen manchmal auf die Nerven?
Es war eine Zeit lang, da habe ich mir gedacht, okay, jetzt eben, wie Sie sagen, das pickt jetzt und ich stehe nur mehr für Tourismus und muss nur immer wieder über Tourismus sprechen. Aber ich muss sagen, mittlerweile finde ich das gut, weil ich merke einfach, es ist auch mein Thema und wenn ich über dieses Thema spreche, dann merke ich einfach, das sitzt bei mir, das ist bei mir so tief drin. Ich habe so lange nachgedacht, auch schon wenn ich jung war, wenn ich klein war. Wir haben so oft über den Tourismus diskutiert und lange. Also es ist ja nicht nur ein Wirtschaftsthema und das ist, was mich am Tourismus so fasziniert. Es ist eigentlich hat eine sehr starke soziale Komponente auch und da fließt so vieles hinein. Und ich finde es ein sehr spannendes Thema und mit dem Laufe der Zeit haben sich die Wogen auch geglättet, muss ich sagen, in meiner Gemeinde und mit den Touristikerinnen. Und wir haben gesehen, dass wir eigentlich das Gleiche wollen. Also das war eine Entscheidung, hätten sie vielleicht anders getroffen, aber im Nachhinein ist sie stimmig mit dem Weg, das Alta Badi eingeschlagen hat.
Können Sie da, haben Sie verstanden, Ihre Heimatgemeinde St. Ulrich, Gröden, die haben ja das Gegenteil entschieden. Haben Sie das nachvollziehen können oder haben Sie da auch andere Reaktionen wieder? Ich meine, es ist ja fast ein bisschen, eine zwiespältige Situation, in der Sie da vielleicht waren und auch immer noch sind irgendwo.
Das war eine unglaublich große Enttäuschung. Ich würde sagen, zu 100% überzeugt, sagen wir Nein, St. Ulrich wird ganz sicher auch Nein sagen.
Ehrlich, Sie sind davon ausgegangen?
Ja. Und als es nicht so war, dann war ich noch einmal stolzer auf unsere Entscheidung, weil es mich einfach beeindruckt hat, wie man da imstande gewesen ist, die Gemeinde zu schwächen. Durch diesen ständigen Druck, durch diesen mantramäßigen, also gebetsmäßigen Wiederholen von, es kommt das Geld, es kommt das Geld, es kommt das Geld. Und dann hat man einfach nachgegeben. Und ich habe mir dann auch die Sitzung angehört, die Gemeinderatssitzung. Und da hat fast jeder der GemeinderätInnen argumentiert, indem sie gesagt haben, eigentlich wäre ich gegen eine WM, aber... Und das war nicht, also das war nicht die Politik, die ich gerne machen würde.
Beim Aber sind Sie dann ausgestiegen, ja. Sie sprechen sehr viel vom nachhaltigen Tourismus, gemeinwohlorientierten Tourismus, auch von einem weiblichen Tourismus. Das klingt alles schön und nachvollziehbar und da wird eigentlich niemand Nein sagen. Aber was bedeutet das konkret in der Umsetzung?
Ja, das ist eine sehr schöne Frage. Ja, das Interessante bei der Tourismusphilosophie, würde ich mal sagen, ist immer, dass es eigentlich um dieses Software geht. Also es geht um dieses Menschliche und das Menschliche kann man oft nicht in Sachwörter, wir nannten das in der Grundschule Sachwörter, also in Begriffen.
Mir auch.
Aber eigentlich geht es darum, sich bewusst zu sein vom Wert des Tourismus. Das ist, es geht ja eigentlich darum, Menschen aufzunehmen, sie bei uns zu Hause willkommen zu heißen. Vom menschlichen Kontakt, der die Grundlage des Tourismus ist. Und wenn man im Tourismus arbeitet, dann muss man gern mit Menschen arbeiten. Und da muss man auch an Menschen interessiert sein. Und es geht darum, Grenzen zu setzen, weil ich kann auch nicht 150 Freunde haben, gute Freunde haben. Ich habe vielleicht 5 und so kann ich auch nicht 200 Gäste bewirtschaften und mit ihnen im Austausch sein, persönlich kennen und so weiter und so fort. Das ist dann das zweite Level, das ist diese Industrialisierung, die wir im Tourismus eingegangen sind und die hat eigentlich dieses Menschliche irgendwie verschwommen. Und ich würde sagen, eben bei dem Tourismus, bei
das
dem sanften Tourismus,
menschliche.
Genau, geht es um das, ja.
Weil man hat oft Gefühl, es ist eher alles künstlich oder erzwungen,
ja,
nicht mal von Herzen irgendwo.
Genau, ich war gestern in einem Hotel und da waren sie alle müde von der Wintersaison und diese Gäste, die können sie nicht mehr sehen. Und
bravo.
Ich kann
jetzt
sie verstehen.
Jetzt fängt ja bald die neue Saison an.
Eben, und aber eigentlich denke ich mir, nein, das funktioniert nicht so, also da läuft was total schief.
Wir jagen von einem Rekord zum nächsten. Innerhalb weniger Monate oft auch nur einige Prozentpunkte mehr als im vergangenen Jahr, was die Nächtigung betrifft, was die Ankünfte betrifft, die Skisaison läuft. Wie will man das zurückschrauben?
Sehr schwierig. Man hat einfach, wie soll ich sagen, man ist schon ein paar Schritte zu weit gegangen in gewissen Regionen, da gebe ich den Kritikern recht. Natürlich ist das ganze Land nicht so.
Muss man dazu sagen, ja, natürlich, es gibt auch unterentwickelte Gebiete.
Genau.
Teile im Finchgau, im Unterland, die wären froh, wenn sie ein bisschen mehr Touristen hätten.
Es braucht zu meiner Zeit und dann braucht es den Willen auch, andere Gäste anzusprechen. Wir können nicht, also wenn wir jetzt jedes Mal, wo es schneit, eine Newsletter bekommen aus Grün, es hat frisch geschneit, kommt alle Skifahren, dann können wir nicht verlangen, dass auf der anderen Seite Touristen kommen, die vielleicht einen sanfteren Tourismus möchten.
Diese Newsletter gibt's?
Die gibt's. Und ich habe mich extra eingeschrieben, wo ich, mich interessiert das ja auch marketingmäßig, kommunikationsmäßig, was die alle so treiben und
bis sie kommen, ist das schon wieder geschmolzen.
Ja, ich fand das so retro. Das war so altmodisch. Aber ja, sobald es schneit, am nächsten Tag kommt die Newsletter. Neve Fresca in Val Gardena. Ja, super. Okay. Ja, das geht einfach nicht zusammen. Und da gibt es schon andere Regionen, die vor allem im Marketing eine sehr gute Arbeit machen und eine andere Richtung gehen, auch auf dieses Menschliche, auf dieses Kultur. Wir sind ja nicht mehr in der Position, wo man sagen muss, wir brauchen unbedingt mehr Menschen. Mehr Touristen. Wir können sie uns aussuchen und wir müssen sie uns auch aussuchen und wir sollten uns immer jene Gäste aussuchen, die uns gefallen. Das habe ich auch neulich einer jungen Hotelierin als Ratschlag gegeben, die mich gefragt hat, meinen Sie, ich kann also als alleinstehende Frau einen Betrieb übernehmen? Sag, ja, mach das einfach so, wie es dir gefällt. Mhm. Also die Menschen kommen ja zu dir nach Hause. Und dann hast du die Freude und die werden auch kommen, mhm. weil sie sehen, dass du eine Freude hast.
Es gibt viele Menschen, die von dieser Branche leben. Mhm. Muss man auch dazu sagen, man ist ja nicht partout gegen Touristen. Jeder, der sich der kritisch seine Meinung äußert im Landtag, ist es ja mittlerweile so, dass jeder, wenn es einen Antrag diesbezüglich zu diesem Thema gibt, jeder am Anfang sagt, ich bin nicht gegen den Tourismus.
Ja, genau.
Als Rechtfertigung. Und das finde ich schon schlimm.
Ja.
Was ist da passiert in unserem Land? Können wir nicht mehr diskutieren?
Ja.
Ist das schlimmer geworden?
Das ist extrem geworden. Also ich, da kommen wir eben zurück zu diesem... Zur Frage zur WM-Entscheidung. Also es ist wie so eine heilige Kuh. Und wenn man da sich getraut, was dagegen zu sagen, dann wird man gleich zurückattackiert und ausgeschieden. Also nein, also du hast hier kein Recht, was zu sagen. Und ich habe so lange über dieses Verhalten nachgedacht und ich bin zum Schluss gekommen, da steckt so große Angst dahinter. Die haben alle Angst, irgendwas zu verlieren. Reichtum, ja, dieses ökonomische Reichtum, das der Tourismus im Land gebracht hat, sie haben Angst, das zu verlieren und sie sind so unsicher. Das ist eigentlich das Interessante an dem Ganzen, weil im Tourismus, also in Südtirol ist der Tourismus so schnell gewachsen und wir sind, jetzt sage ich mal, intellektuell nicht nachgekommen. Man hat sich so ein bisschen improvisiert, vom Bauernhof zum Urlaub auf dem Bauernhof, zur Pension, zum Fünf-Sterne-Hotel, das ging alles in 10 Jahren. Aber man hat sich nicht mit dem Gedanken befasst, was heißt Tourismus? Und Tourismus ist nicht nur Bettenburgen bauen. Ich kann irgendwo 120 Betten in die Umwelt hineinbauen, da habe ich noch kein touristisches Angebot. Und es geht eben um dieses viel mehr. Und ich glaube, hier fehlt so sehr das Know-how, was es heißt. Und wenn wir uns nicht kritisieren, dann ist das auch das Ende, dann können wir uns nicht weiterentwickeln.
Sie sind ja auch sehr viel unterwegs mit Vorträgen eben zum Thema Tourismus und werden auch diese Argumente immer wieder bringen, auch in Orten, die sehr touristisch sind. Welche Reaktionen erfahren Sie da? Werden Sie da fast gelüncht für sowas, was Sie da sagen? Oder werden Sie, begegnet man Ihnen mit Verständnis?
Also man hat, das ist auch schade und das schadet dem Tourismus eigentlich sehr stark, dass man eine sehr klischeehafte Meinung hat über die Touristikerinnen. Denn wenn man sich das Bild genau anschaut, dann sind eigentlich Kleinbetriebe, kleinstrukturierte Betriebe, Familienbetriebe, eben Urlaub am Bauernhof, traditionell, das sind die Großteils der Betriebe. Die großen Player, die Resorts und so weiter und so fort, sind sehr wenig. Und bei diesen Treffen, da entgegnet mich eigentlich immer fast schon so eine Erleichterung, so, oh, endlich, genau so sollte es sein. Ach, genau das meinen wir. Und dann gibt es wahrscheinlich, ja, oft, also diese 2, 3 großen, das sind dann für mich gar nicht GastwirtInnen, das sind dann einfach Unternehmer, die sich angegriffen fühlen, weil sie eine andere Unternehmensidee haben. Aber das sind für mich keine GastwirtInnen. Die schauen sich die Bilanzen an, die investieren und ob das jetzt der Karl oder die Helene ist, egal, also das sind alles Zahlen.
Was macht eine Gastwirtin für Sie aus?
Diese Freude, sich eben mit dem Gast abzugeben und es ihm fein zu machen. Also ich habe neulich in Bruneck über die Frauen im Tourismus sprechen können und das hat mich unglaublich fasziniert, auch in der Recherche, weil ich gesehen habe, vor allem auch in meiner Familie, das waren alles Frauen, die sich damals mit dem Tourismus abgegeben haben, als er noch in den Kinderschuhen stand und eigentlich aufgebaut haben. Und dann habe ich mir das so vorgestellt. Also die hatten einfach, ja, zu Hause vermieten wir halt zwei kleine Zimmer und ich kann gut kochen, das kann ich einfach, koche ich dem Gast und wasche die Wäsche. Das
reden wir ein bisschen.
Genau, am Abend sitzen wir gemütlich zusammen und so ist die Gastwirtschaft eigentlich in Südtirol entstanden. Und ich denke, es geht eigentlich immer noch darum, nur haben wir das irgendwie verdrängt.
Weil Sie schon zum zweiten Mal familiären Hintergrund angesprochen haben, Ihre Großmutter väterlicherseits stammt aus Innichen.
Ja, genau.
Und ist dann Ende der 40er, wenn ich...
Ja, 1949.
Grön, also St. Ulrich.
St. Christina war sie Kellnerin im Hotel Post.
Okay. Und Kellnerin. Und dann hat sich dann irgendwann, aber erzählen Sie die Geschichte.
Ja, eigentlich eine spannende Geschichte, mit der ich mich nie so richtig auseinandergesetzt habe, jetzt wegen der Tagung in Bruneck. 1949 nach St. Christina gekommen, eben Nachkriegszeit. Jeder musste arbeiten, um irgendwie über die Runden zu kommen. Sie hat dann geheiratet, Kinder bekommen, hat Ladinisch gelernt und wenige wussten dann im Nachhinein eigentlich, dass sie gar nicht eine Grönerin ist. Hat ein Grundstück gekauft, ein Grundstück, das für andere eigentlich nicht interessant war, das war ein bisschen entlegen, also nicht im Ortszentrum, und hat dann ein Hotel gebaut. Ihre Tüchtigkeit und eben einfach gekocht und, wie ich gesagt habe, einfach die Gäste verpflegt.
Und ihr Mann, also ihr Großvater?
Der hat sie natürlich in dem Ganzen unterstützt, aber das war so interessant zu sehen. Sie war eigentlich die Macherin.
Kraft.
Wir mussten dann oft so schmunzeln, weil mein Opa, der hat halt vor der Haustür ein bisschen gekehrt und hat die Cafés gemacht, aber eigentlich war sie dann so.
Sie war die Managerin, würde
die Managerin,
man heute
sagen. Ja.
Und dann, also wie ist das familiär dann weitergegangen? Also das war die Seite Ihres Vaters?
Meines Vaters, genau. So. Und da ist jetzt mein Onkel und seine Töchter.
Der hat dann das Hotel übernommen?
Übernommen. Mhm. Mhm. Mein Vater war auch das ganze Leben lang im Tourismus tätig, als Kellner und als Unternehmer und als Restaurantbetreiber und als Koch in allen möglichen Farben. Aber interessant auch auf der anderen Seite von meiner Mutter. Das waren ganz andere familiäre Verhältnisse.
Aber immer Gröden.
Das war St. Ulrich, ja. Mein Großvater war ein Holzschnitzer, meine Großmutter Hausfrau. Und als sie das elterliche Haus geerbt hat, die Eltern und der Bruder sind sehr früh gestorben, dann hat sie es einfach ausgebaut und hat eine Lizenz beantragt und hat vermietet. Mhm. Und mein Großvater hatte große Angst. Er hat immer gesagt, nein, wir kommen noch in den Schulden, wenn wir jetzt hier investieren. Versuchen wir es doch, hat sie gemeint. Das war dann schon langsam eine sehr wichtige Einnahmequelle für eine Familie, die eigentlich nur von Holzschnitzereien gelebt hat. Und ich denke, das sind Geschichten, die man in Südtirol sehr viel trifft.
Und dann sind Sie praktisch, Sie selbst sind dann in einer Familie groß geworden, Vater touristisch, Mutter?
Grundschullehrerin.
Nicht, also wollte mit dem Tourismus, wie Sie es mir mal erzählt haben, nichts zu tun haben eigentlich. Es war eine explosive Mischung und das Ganze dann in St. Ulrich.
Genau.
Einem Tourismusort.
Ja, das war spannend.
Wie sind Sie da rausgekommen aus Ihrer Kindheit?
Das war sehr spannend, weil die Mutter war ja immer sehr tourismuskritisch. Also sie konnte gar nichts mit diesem Satz anfangen. Das hört man auch immer wieder als Präambolo in den politischen Diskursen, wir leben ja alle vom Tourismus. Also von diesem Satz konnte sie, also ja, das hat
der
sie...
Der war verboten im Haushalt.
Nicht hören können. Und wir haben wirklich sehr oft diskutiert und tun das immer noch. Meine Mutter ist jetzt nicht mehr, aber wir sitzen oft noch bei Tisch und diskutieren über den Tourismus mit meinem Vater, mit meinen Brüdern und Schwestern. Meiner Schwester und eben dann noch mit meinem Mann jetzt dazu. Ich finde, das war sehr lehrreich, weil man beide Aspekte irgendwie so im Haus gehabt hat. Ich habe gesehen, was es heißt, wenn man jeden Abend im Restaurant stehen muss und die Gäste empfangen muss und die Kinder inzwischen schlafen legen muss. Wenn man zu Weihnachten arbeiten muss, wenn man am Samstag den ganzen Tag mit den Ankünften zu tun hat, wenn man mal wirklich nicht gut gelaunt ist und trotzdem die Gäste empfangen muss und auf der anderen Seite einfach auch diese Realitätsbezogenheit von meiner Mutter, die gesagt hat, ja, aber es geht eigentlich auch gemäßigter. Also es muss jetzt nicht volle Kanne alles immer nur um den Gast gehen.
Wie kann man sich diese Diskussionen am Familientisch vorstellen? Hat es da Gruppierungen gegeben? Also wirklich pro, contra?
Ja, also sehr bunt gemischt im politischen Spektrum von links nach Mitte rechts, da gibt es irgendwie viel. Pro und contra, sehr kritisch, auch mal jemand, der aufsteht und sich ärgert und den Tisch verlässt.
Das heißt, Sie haben da schon im Kleinen die politischen Debatten voraus durchexerziert, die Ihnen dann geholfen haben am Ratstisch.
Ja, eigentlich schon, ja. Mhm. Man lernt dann auch, dass man ist ja sehr impulsiv, wenn man jung ist, und man lernt dann schon auch, okay, gewisse Worte, gewisse Töne schaden eigentlich der Diskussion. Und das sollte man dann anders formulieren. Und ich würde sagen, jetzt sind wir alle erwachsen, jetzt haben wir einen guten Ton.
Aber die Debatten gibt es immer noch.
Die gibt es immer noch, ja.
Was treibt Sie an, Frau Musner?
Also das Gute im Menschen eigentlich, das so tief drin steckt. Eigentlich wollen wir alle Gutes. Wir wollen alle die Welt verbessern. Wir haben andere Art und Weisen, es anzugehen. Aber letztendlich wollen wir eigentlich alle, dass es uns gut geht. Und ich habe tiefes Vertrauen irgendwie in diesem guten Menschen. Ja, und dieses gegenseitige Empowern, also Kraft geben. Was ich gar nicht leiden kann, ist dieses destruktive Kritisieren, Niedermachen, das man heute viel zu oft in der Politik hat. Es geht nur mehr darum, den anderen niederzumachen. Statt den konstruktiven Dialog, du hast eine Meinung, ich habe eine Meinung. Setzen wir uns zu Tisch, diskutieren sachlich darüber. Und wir müssen nicht unbedingt mit der gleichen Meinung aufstehen.
Aber zumindest versuchen können wir uns irgendwo treffen.
Genau.
Vielleicht nicht in allem, aber in einigen. Aber so dieser Stil, ich mache dich fertig, damit ich größer bin, hat mehr Einzug gehalten.
Ja. Ja, sehr stark. Und ich denke, eine große Rolle spielen einfach auch diese sozialen Medien, die komplett unkontrolliert und unfiltriert als Kommunikationsmittel benutzt werden in der Politik und darüber hinaus, und also es ist wirklich eigentlich ausgeachtet, würde ich mal sagen.
Also wenn man sich das politische Geschäft so näher ansieht, und wir haben jetzt einige Punkte zwischendurch immer wieder mal angesprochen, wie das läuft zurzeit und wie sich's verändert hat, eigentlich eher abschreckend, wenn man das hört. Und trotzdem stecken Sie da jetzt auch irgendwo mittendrin. Hm. Jetzt seit einem Jahr, seit Sie auch Co-Vorsitzende sind, noch einmal mehr. Haben Sie sich vor einem Jahr, über einem Jahr jetzt, sich damals selbst etwas versprochen?
Ich würde jetzt nicht genau sagen versprochen, aber vorgenommen. Und da habe ich schon viel, sag mal, desillusioniert worden. Also sehr schwierig, vor allem auch diese Diskussionskultur, die, also ich würde eher sagen, dieser Alarmismus, ich empfinde, dass immer ständig alles wichtig ist, also so kommt es halt an, und ich sage auch sehr oft, das sage ich auch oft in der Partei, also wir müssen nicht jedes Mal auf Alarmismus machen, wenn irgendjemand irgendwas sagt.
Also dieses Hyperventilieren fast.
Ja, und reagieren, oder?
Kommt.
Sag mal, dreimal durchatmen, ist das jetzt wirklich relevant? Oder kann man, die Queen, so ein Zitat von der Queen, ob es von ihr stammt oder nicht, die hat ja oft gesagt, sometimes the best action is no action. Also, ja, und das, eigentlich unser Bürgermeister hat mir das auch gelehrt. Also Ruhe, Moment, nehmen wir uns die Zeit.
Atmen.
Ja.
Hilft Ihnen da die geografische Distanz zu dieser Bozner Blase?
Ja, genau. Ja, eben wie ich am Anfang gesagt habe, das hilft sehr viel, ja. Dass man nicht ständig in diesem Adrenalin-Chaos drin ist.
Die hilft, und trotzdem ist es schwierig, weil Sie müssen ja dann wieder hinein, um zu agieren, vor allem in Ihrer Funktion, was es nicht einfacher macht immer.
Ja, das stimmt, ja. Genau, das ist beides, einfach Hilfe, aber auch Hürde.
Wie handhaben Sie das? Oder ist das, wie handhaben Sie das? Und zum Zweiten, ist das ein Problem für die Partei?
Ja, da habe ich mir das vielleicht ein bisschen leichter vorgestellt, dass es schon auch möglich ist, einfach auf Distanz auch die Dynamiken zu bewirtschaften oder zu managen. Ja, es funktioniert eigentlich recht gut im Moment. Wir machen viel auf online auch, und wir hören uns viel am Telefon oder tauschen uns so aus. Natürlich die menschliche Dynamik, die fehlt, wenn man so weit weg ist. Auf der anderen Seite, ich finde einfach, dass die Politik an und für sich, jetzt nennen wir das mal die Politik als Entität, müsste sich auch hier ein bisschen professionalisieren. Da sind wir noch so weit zurück, wo man, also früher galt es irgendwie, wenn du nicht vor Ort bist, dann arbeitest du nicht. Wenn du jetzt nicht einen Besen in der Hand hast, dann faulenzst du einfach gerade irgendwo. Und in der Politik ist das immer noch so. Man handelt oft einfach so schnell und impulsiv und eigentlich auch unstrukturiert. Und ich finde das sehr kontraproduktiv, und das auf allen Ebenen eigentlich.
Und wie könnte das aussehen? Also, weil Sie sagen, vielleicht ein bisschen professionalisieren oder wir sind da eher ein bisschen noch rückschrittlich, um es mit meinen Worten zu sagen. Wie könnte es aber anders aussehen?
Ja, zum Beispiel angefangen bei den politischen Sitzungen, also müssen die wirklich immer 5 Stunden dauern. Kann man da nicht moderieren, sich eine Zeit festsetzen, strukturiert auch diskutieren, weil auch Diskussion braucht Struktur. Mhm. Zu diskutieren heißt jetzt nicht, dass jeder einfach das genau das sagen, was ihm gerade sagt, was ihm gerade einfällt, so lange wie er will, weil wir demokratisch sind.
Labern.
Ja.
Könnte man auch
und
sagen.
Dann am Ende vielleicht gar keine Entscheidung trifft. So, ich denke, da fängt es an. Bei der Uhrzeit müssten politische Sitzungen bis in die Nacht hinein oder am Abend stattfinden, könnte man das nicht einfach eben, wie gesagt, bei Tageslicht machen oder was weiß ich. Also da gibt es ja Länder im Norden, die sind viel professioneller unterwegs. Also bis 5 Uhr gibt es Sitzungen, danach fertig. Mhm. Irgendwann ist auch einmal genug. Mhm. Auch klar zu denken, wenn man 5 Stunden lang in einer Sitzung sitzt, dann kann man einfach nicht mehr klar denken.
Das heißt, es fehlt oft auch der Raum für Reflexion in der Politik, weil wenn immer alles sehr getaktet ist, wenn man auch in dieser Blase drin steckt, ein Termin zum anderen,
ja.
Termine, Sitzungen, E-Mails, Telefonate, Journalisten, die irgendwas von einem wollen, also das ist schon sehr ruhelos und pausenlos, wo man da noch Zeit, das denke ich mir oft, Zeit hat, wirklich nachzudenken, in sich zu gehen, grundlegende Diskussionen auch innerhalb kleinerer Gruppen zu führen, die vielleicht eine Idee für ein Thema oder eine größere Lösung, wo sich das herauskristallisieren könnte. Gibt es das? Mhm. Zum Beispiel bei den Grünen?
Ja, also die Zeit zu verarbeiten auch.
Auch, ja.
Das braucht es ja auch. Ja und nein, also es kommt drauf an. Wir sind sicher eine der Parteien, die am reflektiert, also die am meisten reflektiert, also reflektiert im Sinne von überlegt.
Mhm. Für die eine schon wieder zu viel.
Genau, für oft vielleicht sogar zu viel, dass man zu lange nachdenkt, aber oft ist es besser, ein bisschen zu lange nachzudenken, als einfach zu schnell zu entscheiden. Aber da nimmt man sich schon die Zeit und man zwingt auch nicht unbedingt so Entscheidungen. Also er zwingt nicht solche Entscheidungen. Natürlich, also wir sind eine Oppositionspartei und nicht an der Regierung. Ich kenne das von der Gemeinde, ich meine, aber im Ausschuss muss man einfach auch entscheiden. Mhm. Also das sind natürlich verschiedene Ebenen. Aber genau, irgendwie auch kommt aber auch dieser Druck von der Bevölkerung, wo sehr wenig Sensibilität ist für das politische Geschäft. Man schätzt einfach auch die Politikerinnen nicht mehr als Autoritäten, sage ich jetzt mal ganz ein schlechtes Wort, aber einfach auch als wichtige Entscheidungsträger und man verlangt fast so. Wie oft habe ich gehört, ihr in der Gemeinde
müsst.
Die Gemeinde sind wir. Kommt, sprechen wir zusammen. Und
das heißt, jeder ist Gemeinde.
Ja, jeder ist Gemeinde, jeder ist Politik. Und das sind Menschen. Mhm. Das vergisst man auch oft. Das sind Menschen. Ein Landesreferent ist ein Mensch, hat eine Familie. Muss jetzt nicht jedes Mal, wo er Kaffee trinken geht, muss man ihn jedes Mal ankeksen, weil dort ein Loch ist und weil da irgendwas nicht stimmt. Diese Hemmschwelle hat man verloren, glaube ich. So diesen Respekt vielleicht auch.
Hat man zu hohe Erwartungen auch an die Politiker heute?
Ja, schon eigentlich. Natürlich hat man da in der Politik schon auch vieles falsch gemacht, weil man einfach auch die Prioritäten falsch setzt, würde ich mal sagen, und nicht genau hinhört. Und deswegen sind die Menschen halt auch so verdrossen. Aber man hat schon extrem hohe Erwartungen. Also wenn man jetzt so denkt, der Politiker, die Politikerin, die müssten einfach eine perfekte Integrität haben und wehe. So wenn ich jetzt mal eine Cola serviert bekomme mit einem Plastikstrohhalm und jemand fotografiert mich.
Schlimm.
Dann, ja, dann hat sie es gescheitert, die grüne Politikerin.
Jetzt haben wir sie erwischt. Ja, ist so. Und gleich hier auf Facebook, Instagram gestellt, zack, die. Aber fühlen Sie sich da manchmal selbst ertappen, sage ich jetzt mal, jetzt muss ich mich so bewegen, jetzt muss ich mich so verhalten, jetzt darf ich das nicht sagen, weil da gibt es jetzt Menschen, die mich beobachten. Kommt das vor?
Mhm. Ja, das kommt vor und das ist eigentlich nicht so ein schönes Gefühl. Mhm. Das ist die Seite, die ich am wenigsten mag in der Politik, dieses erkannt werden oder sich ständig beobachtet fühlen und eigentlich auch beurteilt fühlen.
Das heißt, haben Sie sich dann auch manchmal schon beim Gedanken ertappt, ich bin jetzt eigentlich nicht mehr die, die ich sein will?
Ja, eigentlich schon, ja. Das passiert schon. Dieses menschlich Sein, eigentlich ist man dann meistens in dieser politischen Rolle. Und also mich stört das ja, als ich Elide kann das ja noch verkraften, aber am meisten stört es mich dann, wenn ich sehe, dass es einfach auch eine Auswirkung auf meine Familie hat. Ich war neulich bei einem Hockeyspiel, da war auch ein hochrangiger Politiker, der den Sohn hat, der auch Hockey spielt, und der hat sich nicht zu den Eltern gesetzt, der hat sich irgendwo auf einer anderen Bank hingesetzt, und das hat mich dann auch zu bergen, habe ich gedacht, ja, wahrscheinlich, der hat einfach seine Ruhe. Dann sitzt er einfach dort und hat seine Ruhe. Und es kommt dann schon so, weil der Podcast ja auch heißt, was macht die Politik mit den Menschen, und diese Entmenschlichung, die müsste man eigentlich
ernst nehmen. Der Mensch wird eigentlich zu einer entmenschlichten Hülle seiner selbst.
Irgendein Dienstleister, der irgendwas leisten muss ständig.
Sie haben ihr selbst auch gesagt, diese politische Rolle, von der sprechen ja viele vielleicht auch unbewusst. Aber wenn man sich überlegt, was heißt Rolle? Und eine langjährige Politikerin, die meinte mal zu mir, sie will nicht, dass man zu ihr sagt, du bist ja schon in deiner Rolle angekommen. Weil sie will nicht, dass sie eine Rolle hat. Sie will das so ausüben, das Amt, wie sie es eben für richtig hält. Nicht, dass sie sich in der Früh die Rolle überstülpt. Aber eigentlich ist es nicht okay. Weil dann passiert wahrscheinlich das, was Sie angesprochen haben, eben diese Entmenschlichung.
Ja, genau. Diese Freiheit geht einfach verloren, Mensch zu sein. Und irgendwie muss man ständig beweisen, dass man es doch kann und dass man noch richtig macht, dass man es allen recht macht. Und hier spielt auch die Fehlerkultur eine große Rolle, die wir nicht haben. Denn wenn der Politiker ein Mensch ist, dann muss er auch Fehler machen dürfen. Darf er nicht. Da wird er gleich an den Pranger gestellt, und das schränkt ja dann auch wieder die Entscheidung ein.
Aber wird er das?
Also ich finde, so zum Beispiel ein Landeshauptmann oder eine Landeshauptfrau, da verlangt man eigentlich, dass die perfekt sind.
Ich würde es sehr befreiend finden, wenn sich da jemand mal herstellt und sagt, Leute, es tut mir leid, es war ein Fehler.
Genau.
Ich habe eine Entscheidung getroffen, wo ich in dieser Situation das für richtig gehalten habe. Es hat sich herausgestellt, es war Blödsinn. Entschuldigung.
Ja, genau. Ganz genau so sollte es sein.
Aber das getraut
man sich nicht. Und dann lernt man ja. Denn wenn man keine
Fehler... Aber wieso macht man es nicht? Weil man sich nicht getraut?
Weil man sich nicht getraut, weil man nicht enttäuschen möchte. Ja, es hängt vielleicht schon auch mit einem Machtanspruch zusammen. Man hat vielleicht auch Angst, die Macht zu verlieren. Würde ich mal sagen. Also diese Machtansprüche habe ich nicht, deswegen... Ich denke mir immer, wenn irgendjemand zu mir kommt und sagt, Elide, also du kannst das als Parteichefin, also nein, geht nicht. Sag ich, okay, kann ich verstehen, sag mir wieso, reden wir drüber, übernimm du das. Also ich würde da jetzt nicht versuchen, mich da zu gerechtfertigen, und ja, kann ja sein, dass ich das nicht kann oder dass der eine das nicht kann. Also.
Wie gehen Sie denn damit um? Sie haben es zu Beginn ein bisschen erwähnt, als wir die Geschichte mit Ihrer Anfangszeit als Gemeindereferentin hatten, wo Sie doch auch auf härtere Reaktionen gestoßen sind. Wie gehen Sie denn grundsätzlich um mit Gegenwind, den Sie ja immer wieder spüren? Also ob es jetzt nach außen ist, je nach Thema, vielleicht auch nach innen in der Partei, wo Sie vielleicht auch manchmal eine andere Handhabe haben, als die Partei das gewohnt ist. Wie gehen Sie damit um?
Ich versuche es nicht so persönlich zu nehmen. Ich versuche, den Abstand zu halten, vor allem mich nicht auf einer emotionalen Diskussionsebene einzulassen und das sachlich zu betrachten, aber letztendlich eben, weil wir über Menschen sprechen, das drückt dann schon, so vor allem wenn es nicht fundierte Kritik ist, wenn es einfach nur so bloße Attacken sind. Also wenn ich eine SMS von irgendeinem Bürger bekomme, ihr Grünen habt ja gar nichts verstanden, also bin ich dein Müllkübel. Ich muss mir das nicht geben.
Was machen Sie dann?
Ich habe auch schon Menschen blockiert, weil das einfach nicht mehr ging. Also das habe ich mir die Freiheit einfach genommen. Ja. Und dann bin ich natürlich attackiert worden, weil ich sie blockiert habe.
Also. Ja, Gott, ist die Spirale weitergegangen.
Ja.
Aber Sie gelten ja gemeinhin, Sie gelten als sehr strukturierte Arbeiterin und scheuen sich auch nicht, Ihre Meinung offen zu sagen. Sie besitzen viel Humor, hat man mir gesagt, und Sie lassen sich auch nicht verbiegen oder Sie nehmen sich das zumindest fest vor. Was können Sie, was andere nicht können?
Ah, das ist eine interessante Frage. Jetzt muss ich nachdenken, wie ich das formulieren könnte. Vielleicht die Distanz haben.
Ich gebe Ihnen in der Zwischenzeit noch was zu trinken.
Ja, danke.
Wasser für die Zuhörerinnen und Zuhörer, damit wir hier nicht auf dem Trockenen sitzen.
Danke. Diese Distanz bewahren vielleicht von der politischen Dynamik, die oft sehr selbstbezogen ist. Mhm. Und wenn man in dieser Dynamik ist, dann merkt man gar nicht, dass sie selbstbezogen ist. Dann denkt man, das ist jetzt il centro del mondo.
Die normale Dynamik.
Genau. Wenn man dann mit Menschen spricht, die im Alltag sind, dann merkt man, die wissen gar nicht, von was man spricht. Also ich hatte, neulich war das irgendwas im Radio und ich habe dann mit einem Menschen das angesprochen, als wäre, das war für mich ein wichtiges Thema, und der hat mich angeschaut und gesagt, was war da? Ah ja, da war irgendwas. Mhm. Überhaupt nicht relevant. Vielleicht das und ja, schon dieses strukturiert Handeln dann auch, sich nicht, wir haben davor gesprochen von diesem Notfallsyndrom, irgendwie alles ist urgent, alles ist
die Hyperventilation. Genau,
also, mhm. Da schon ein bisschen strukturierter unterwegs zu sein.
Man ist in dieser Dynamik drinnen und hyperventiliert bei Themen, die außerhalb von diesem Raum keine Rolle spielen, mhm. nicht ankommen. Diese Distanz, die muss man ja irgendwie wieder schließen.
Ja.
Sollte ja. man schließen, um ein gutes Auskommen, um dann vielleicht nicht diese Erwartungen zu haben, um weniger Politikverdrossenheit, um weniger das Image der Politiker ist ja auch entsprechend, mhm. der Journalisten auch. Mhm. Wie kriegen wir das hin?
Ja, das klingt jetzt vielleicht idealistisch, aber ich denke, da müssen wir einfach bei jedem Einzelnen von uns anfangen, indem wir nicht ständig diese Aggression haben, einfach auch aufeinander zugehen, propositiv, und zuhören. Mhm. Weil es ja irgendwie fast schon nachvollziehbar ist, dass wenn Politikerinnen wirklich sehr oft einfach nur so als Müllkübel mhm. benutzt werden, ja. für Emotionen, um die Emotionen auszulassen, dass sie sich dann in der Blase schützen, mhm. mit einer Blase schützen. Und mhm. das ist ja schade. Deswegen denke ich schon auch, und das haben wir auch ständig versucht, auch unseren Mitbürgern in Abtei zu erklären, wenn es hieß, die Gemeinde, arbeiten wir doch zusammen. Da muss man vielleicht an diese politische Bildung arbeiten, dieses politische Verständnis arbeiten. Mhm. Und ja, als Politikerinnen ehrlich auftreten, es muss nicht immer der Schein bewahrt werden. Mhm. Oft kann man einfach auch sagen, ich verstehe dich, kann nichts machen. Mhm.
Oder ich weiß jetzt auch keine Lösung, aber ich bemühe mich vielleicht. Bevor wir zum nächsten Thema gehen, ein kurzes Satzvervollständigen-Spiel. Meine größte Begabung?
Kreativität.
Das Schlimmste in der Politik?
Die Aggressivität.
Die Grünen in der Regierung würden?
Dialog aufbauen.
An der SVP kritisiere ich?
Die Lobbypolitik.
Ich würde gerne für einen Tag im Leben welcher Politikerin, welches Politikers stecken?
Als Bundeskanzlerin.
Merkel?
Ja, zum Beispiel.
Also, bisher hatten wir keine andere. Ja. Warum?
Mich hat diese Rolle immer fasziniert und mich hat auch die Figur Merkel sehr fasziniert. Die hat so dieses Bewusstsein und dieses überlegte Handeln gehabt. Mhm. Ich kann zwar nicht sehr viel mit Realpolitik anfangen, im Sinne von, man muss einfach tun, aber trotzdem, also dieses mhm. Bewusste.
Noch ein paar weitere kurze Fragen. An HGV-Präsident Manfred Binsker schätze ich?
Das Engagement.
Das größte Problem der Grünen zurzeit ist?
Sich treiben zu lassen.
Was ich Mobilitätslandesrat Daniel Alfreider immer schon sagen wollte?
Bitte schließen wir endlich die Dolomitenpässe.
Die erste Landeshauptfrau Südtirols heißt?
Brigitte Foppa.
mit diesem Politiker, mit dieser Politikerin möchte ich gerade überhaupt nicht tauschen wollen.
Mit dieser, also mit der von der Leyen.
Mhm. Ja. Als Tourismuslandesrätin würde ich
die Marketingstruktur umstellen.
Das heißt?
Die Gelder anders investieren. Weniger Marketing und mehr Bewusstseinsbildung im Tourismus.
Letzte Frage. Ich bin dankbar für?
Für meine Familie.
Wie groß sind die Jungs?
14 und 11. Mhm. Und wir hatten neulich eine sehr lustige Diskussion. Da hat der Größere gemeint, ja, eigentlich der Papa, der arbeitet ja viel mehr als die Mama. Perfekt. Und der Kleine
Warum
hat dann gesagt,
das,
das stimmt jetzt nicht. Ja, eben, das war sehr interessant. Das war sehr spannend. Und ich habe dann nur so zugehört, habe sie mal reden lassen. Und der Kleine hat eben gemeint, nein, das stimmt überhaupt nicht. Die muss ja ständig auf Sitzungen gehen und dann muss sie schreiben. Und denk einmal, da ruft ein Journalist einfach an und die muss genau wissen, was jetzt zu antworten ist.
Ja. Was macht
Büro,
ihr Mann?
Gebäude und er ist IT-Manager.
Mhm. Arbeit.
Arbeit.
Aber sie haben zumindest das Verständnis, die Kinder, schon was die Mama da alles, eine sehr facettenreiche Arbeit, das haben sie ja durchaus verstanden.
Ja, eben, und ich kann sie auch nachvollziehen, dass sie nicht genau verstehen noch, was dann effektiv, was machst du
ja,
aber.
Was das bedeutet.
Ja, weil ich habe ja eben, also eine Sache ist die Politik, die andere Sache ist ja auch meine Arbeit und die geht dann vielleicht oft ein bisschen unter, weil eben der politische Mensch einfach im Vordergrund steht.
Warum sind Sie eigentlich bei den Grünen?
Weil ich die grünen Prinzipien einfach als grundsätzlich empfinde, dieses friedvolle Miteinanderleben, sich um das Gemeinwohl kümmern, die Umwelt zu schützen und zu respektieren, würde ich mal sagen. Das sind für mich alles ja, unglaublich wichtige Werte und die ich jetzt nicht in anderen Parteien eigentlich so stark finden würde, auch geschichtlich. Und da spielt sicher auch ja, Alexander Langer eine Rolle als Mentor der Grünen. Und
wenn jetzt in diesem Moment Alexander Langer durch die Tür kommen würde, was möchten Sie ihn fragen?
Fragen würde ich, wie hat sich das damals angefühlt, so alleine wahrscheinlich zu sein in einer Gesellschaft, die noch nicht so weit war.
Mhm.
Und ich ertappe mich, wenn ich die Texte von Alexander Langer lese, dann ist es mir wirklich schon passiert, dass ich habe das Datum noch einmal, es kann ja nicht sein, 1900, irgendwas.
Ja.
Nein, das kann nicht sein.
Mhm.
Und das ist so aktuell. Und da eben der Gedanke, boah, das muss so einsam gewesen sein. Wenn man ständig so wie eine Fliege gegen das Fenster fliegt.
Fühlen Sie sich auch manchmal einsam in diesem politischen Geschäft?
Ja, ich glaube, Einsamkeit, das hat mir schon damals Brigitte Fopper ganz am Anfang gesagt, das gehört fast schon dazu, sollte man auch ändern.
Also eigentlich irgendwie schwören alle immer, also Bilder gibt es ja selten von einsamen Politikern.
Ja, stimmt. Tief im Inneren ist man dann halt einsam, weil man sich ja schützen muss und das heißt Fassade auch aufbauen und
und wohin wollen Sie die Grünen führen? Was haben Sie vor mit dieser Partei?
Also ich würde sagen, zu mehr Selbstbewusstsein für die Wichtigkeit der grünen Politik. Und hier, denke ich, muss man einfach auch den Wert der Geschichte noch einmal mehr unterstreichen. Also die Grüne Partei hat eine lange Geschichte. Die ist nicht vor 10 Jahren entstanden. Und sich zurückerinnern, dass man, also dass diese Prinzipien, die ich davor genannt habe, um die geht es.
Sie waren ja 4 Jahre, als die Grünen gegründet wurden. Was verbindet Sie heute mit der Gründergeneration von damals, also Sie persönlich?
Das finde ich sehr spannend, weil mich interessiert Geschichte sehr viel und vor allem die sozialen Dynamiken, die eben sich so entstehen und also ich schätze sehr dieses Erzählen von Eltern, also Menschen, die älter sind als ich, wie es damals war, weil ich so viel lernen kann aus diesen Erzählungen. Und wenn ich eben also Urgesteine treffe, von grüne Urgesteine treffe, Menschen, die damals schon dabei waren, dann fasziniert mich das und ich höre so gern zu, wie es damals war, weil man so viel lernen kann. Und ich denke, die Verbindung ist wirklich dieser tiefe Glaube, dass man was Gutes bewirken kann. Ich sehe das immer. Da war und da ist in diesen Menschen dieses tiefe Bewusstsein, menschliche Bewusstsein, es geht. Mhm. Wir können was machen.
Das ist ja eigentlich ein Punkt, der bei den Grünen immer kritisiert wird. Mhm. Oder irgendwie fast manchmal auch ins Lächerliche gezogen. Mhm. So, die Weltverbesserer.
Ja, genau.
So, die Gutmenschen sind diese Überbegriffe. Oder die Grünen, die viel zu sehr mit dem moralischen Zeigefinger agieren, viel zu ideologisch. Mhm. Dass man auch vor allem in dieser Legislatur sehr oft hört,
ja,
die Grünen zu ideologisch. Stimmt's?
Nein, überhaupt nicht. Vor allem nicht, wenn man jetzt die Südtiroler Grünen, Grüne Verdi Wacht hernimmt. Absolut nicht. Ich finde, in der Politik muss Idealismus Platz haben. Sehr gefährlich finde ich eben Politik, die keine Werte hat. Und wir schlittern eigentlich in diese Richtung. Und wenn wir sehen, was jetzt der amerikanische Präsident da von sich gibt, was sind das für Werte? Mhm. Also hin und her, so je nachdem, wie die Laune ist und wie das Geschäft läuft, wollen wir diese
gute
Politik...
Gute Deals gilt es zu machen.
Genau, Assets zu, mhm, zu gewinnen, mhm, und Deals zu machen eben. Das ist eine Politik, die wirklich dann nur mehr wirtschaftliche Interessen vertritt. Da sollten wir gut hinschauen, dass wir nicht in diese Richtung, dass wir die Kurve noch kriegen. Ich finde Idealismus sehr wichtig in der Politik, denn das ist eigentlich die Kraft, mit der du das alles aushältst, mhm, letztendlich.
Jetzt die Grünen, auch in ihrer Entwicklung der Geschichte, die haben sich sehr, sehr stark entwickelt. Die Wahlergebnisse sind entsprechend, dass sie eher nach oben geklettert, mhm, nicht nach unten. Es gibt dann wieder Ausfälle, aber insgesamt eine positive Entwicklung. Mhm. Wenn wir ein bisschen schauen, europaweit, in letzter Zeit sind die Grünen eher abgestraft worden. Wir können jetzt natürlich das klassische deutsche Beispiel hernehmen. Klimaschutz spielt keine Rolle mehr oder eine sehr untergeordnete Rolle. Was will man in Zeiten noch mit weiteren Verboten anfangen? Nein, hat man keine Lust drauf. Man hat jetzt einen Krieg vor der Haustür. Mhm. Wie wollen Sie dagegen steuern?
Ja, wir sind da eigentlich wieder beim Thema einfach Ehrlichkeit. Und die Geschichte läuft und es gibt Veränderungen und es gibt Höhen und es gibt weniger hohe Perioden und es gibt Tiefen. Und der Fehler war, dass man sich in jetzt generell der grünen Bewegung, dass man sich von dieser Welle des Klimaaktivismus treiben hat lassen. Und heutzutage ist es oft so, dass man die Grünen einfach nur mehr mit Klima gleichsetzt, also mit Klimaaktivismus. Aber wenn wir eben zurückschauen, dann ist die grüne Geschichte eine ganz andere. Klimaschutz ist ein Teil, der dazugekommen, mhm, ist und der sich noch einmal verstärkt hat. Aber bei den Grünen geht es ja nicht nur um Klimaschutz. Was auch interessant ist, also die grüne Bewegung war ja eigentlich generell konstant und dann hat es diesen Boom gegeben durch den Klimaaktivismus und Greta Thunberg und so weiter. Da sind die Zahlen natürlich nach oben geschossen und jetzt ist man eigentlich so zurück zum Standard. Mhm. Und das wird dann aber so gesehen verloren. Mhm. Klar haben wir verloren, aber das war damals so ein Schwung,
dass es nur mal bergabwärts gehen konnte.
Ja, das wäre wirklich eklatant gewesen, wenn man das jetzt konstant halten hätte können, hätte man vielleicht auch, aber nicht mit dieser globalen Entwicklung, mhm, und mit dem Krieg vor der Haustür und mit der Wirtschaftskrise und so weiter und so fort, kann man natürlich nicht verlangen, dass man Klimaschutz als einziges wichtige Thema sieht. Mhm. Und das tut mir eben sehr leid, dass dieses Thema Klimaschutz oft so dargestellt, das wäre das einzige Thema, das wir haben, aber auch, dass es so im Kontrast zur wirtschaftlichen Entwicklung, mhm, gestellt wird.
Haben Sie den Eindruck, das passiert auch in Südtirol, dass die Grünen eben in dieses Eck immer noch geschoben werden?
Ich finde, vor allem unsere Abgeordneten machen das sehr gut, sich nicht nur in diese Ecke, mhm, stellen zu lassen. Natürlich muss man schon sagen, wir haben einen Klimaaktivisten und eine Umweltschützerin im Landtag. Aber umso mehr ist es eigentlich gut zu sehen, dass es nicht immer nur um dieses Thema geht.
Auf der anderen Seite ist es ja eigentlich das Thema.
Ja.
Und wenn ich Sie frage, was sind die Herausforderungen für die Zukunft?
Ja.
Was werden Sie dann nennen wahrscheinlich?
Der Frieden. Also Aber das hängt zusammen. Und das ist auch, ja genau, da sind wir auch wieder beim Diskurs Politik, da hängt alles zusammen, da kann man nicht nur eins lösen, dann das andere lösen.
Auch Tourismus, weil wir so ausführlich über Tourismus gesprochen haben, ist auch im Grunde genommen ein Klimaschutzthema.
Genau, ja, letztendlich schon, ja. Aber ja, ich finde einfach, das sollte man anders angehen. Also ich denke, man müsste viel mehr über Wirtschaft sprechen, auch innerhalb der Grünen. Und ich sage das auch immer,
soziale Themen,
also da spielt dieses Greenwashing auch so eine starke Rolle. Der rechte Populismus, der wächst ja nur, wenn er einen Feind hat. Und die Grünen sind Lieblingsfeind Nummer eins von den Rechtspopulisten. Wo sie dann den grünen Idealismus kritisieren, dabei ist der rechte Populismus Idealismus pur. Es ist ein sehr schwieriger Kampf gegen den Populismus, weil wenn man nicht populistisch sein will, und sachlich diskutieren will, also es ist, wenn ich in einem Raum hineingehe und alle schreien herum, da kann ich noch so sachlich diskutieren, die hören mich nicht.
Was ist das Gegenmittel?
Das Gegenmittel ist einfach nicht die Orientierung zu verlieren und sich bewusst sein, was der Weg ist, aber sich jetzt nicht wirklich nur so anschreien lassen. Ab und zu muss man dann halt auch mal die Stimme erheben.
Hört Ihre Partei auf Sie?
Ja, also man tut sich vielleicht oft nicht leicht, dann überlegt man und dann kommt man wieder und sieht ein, dass es vielleicht schon doch richtig ist, was ich jetzt da gemeint habe. Also ich bin jetzt nicht die Parteivorsitzende, die verlangt, dass alle gleich denken. Das möchte ich nicht und das soll nicht so sein. Und deswegen finde ich richtig, dass jeder auch seine Meinung hat und dass man auch in Frage gestellt wird. Und dann finde ich so faszinierend, dass es eben mit der Zeit geht es dann trotzdem dorthin. Also,
Es braucht Zeit und Geduld.
Ja.
Aber es macht Ihnen Freude, das Amt?
Es ist sehr mühsam. Also hier und da verliere ich schon die Freude. Ja, also
was macht es
mühsam? Würde ich jetzt nicht wirklich sagen, dass es mir Freude macht, aber ich spüre halt die Verantwortung auch.
Aber was genau macht es mühsam?
Ich komme ja eigentlich von der Wirtschaft, wenn man so will. Und da hat man einfach eine andere Haltung. Da kommen wir wieder zur Strukturierung zurück. Da kann man auch mal verlangen, also das ist jetzt so und so zu machen. Und in der Politik hat man einfach mit freiwilligen Arbeitern zu tun. Man hat mit Mandataren zu tun. Da ist einfach eine andere Dynamik drin. Also, und wir sind nun mal die Grünen. Also wir sind jetzt nicht auf patriarchalische Struktur unterwegs. Es ist ein Lernen und eigentlich ein Fließen lassen.
Also ein bisschen schwerfälliger vielleicht. Oder insgesamt der Apparat ist schwerfällig. Nicht nur bei den Grünen, sondern insgesamt der politische Betrieb. Wie blicken Sie denn zurück auf Ihr erstes Jahr?
Wie blicke ich zurück? Schon langsam kommt mir vor, dass ich einen Einblick habe auch in die ganze Situation. Das ist ja, wie Sie sagen, am Anfang alles neu und bei mir ging das einfach alles so schnell. Ich habe parteipolitisch noch nie so direkt mitgespielt, auch der Entfernung wegen. Und deswegen sind für mich einfach viele Dynamiken lange fremd gewesen. Also mir waren die lange fremd oder es ist einfach ein neues Universum, das man entdecken muss, dass man verstehen muss. Und man versteht dann, dass man nicht immer alles verstehen muss.
Das ist eine gute Erkenntnis.
Manchmal ist es halt so und dann muss es halt laufen. Es ist interessant, es ist ein sehr heterogener Haufen. Wir Grüne sind ein sehr heterogener Haufen. Jeder soll Platz haben, jeder hat Platz mit den eigenen Meinungen und Orientierungen und Prinzipien.
Ja, das macht es schon schwierig.
Und das macht es natürlich schwierig eben.
Aber ist natürlich auch der Grund, warum Sie da drinnen sind in dieser Partei.
Eben, also, ja, genau.
Sie sagen selbst, es war wirklich sehr schnell. Sie haben innerhalb von zwei Jahren Megakandidaturen. Einmal für das römische Parlament, für die Abgeordnetenkammer und dann für den Landtag. Beide Male toll abgeschnitten. Also ja. Sie sind auf Anhieb, glaube bei den Parlamentswahlen waren es bei den 22%, bei den Landtagswahlen Nummer 5. Was hat Ihnen denn da am meisten Freude gemacht? Welches Mandat?
Also von den zwei?
Ja, also die Gemeindepolitik kennen Sie jetzt. Was wäre denn am reizvollsten gewesen?
Also fast Rom. Also das hätte mich schon fasziniert, weil ich auch einfach mich in der regionalen Politik oft sehr eingeengt fühle. Ja. Also, das ist mir oft zu klein. Mhm.
Was können wir noch von Ihnen erwarten?
Schwer zu sagen. Also, da kann ich keine Antwort geben. Mhm. Also, da steht jetzt nichts Großes an bei mir. Es ist eher so eine
Gemeinderatswahl.
Eine ruhigere Phase würde ich mir jetzt erwarten, weil es wirklich sehr viel war. Mhm. Und ich merke, jetzt braucht es ein bisschen Routine wieder. Gemeinderatswahlen, ich kandidiere zwar, aber das muss auch gesagt werden, ohne Anspruch irgendwie wieder Assessorin zu werden, vor allem als Unterstützung. Mhm. Auch hier sind wir wieder bei einem Teil der Politik, den ich mir wünschen würde, dass man einfach nicht immer weiter, also man braucht auch mal Verschnaufphasen und man kann auch einmal sagen, so, jetzt Pause.
Aber die Gemeinderatswahlen sind wichtig für die Grünen jetzt auch.
Ja, die sind sehr wichtig, ja. Ja, und vor allem in diesen Zeiten ist es einfach sehr wichtig, dass man Präsenz zeigt, dass man vertreten ist und dass man den Feld nicht den Schreiern lässt.
Ich glaube, es ist ja auch Ihr Anspruch, die Grünen mehr aufs Land, mehr hinaus zu bringen und zu etablieren draußen. Mhm. Hat sich da aber was getan? Weil ja gerade in den Gemeinden oft oder in den kleineren Gemeinden oft die Kritik kommt, die Grünen.
Doch, also das ist auch wieder interessant. Ich finde schon, dass sich was getan hat. Vor allem geht es ja um Demokratie und man muss nicht grün wählen, aber es ist wichtig, dass man auch auf Gemeindeebene aussuchen kann. Und ich denke, um das geht es vor allem bei den Gemeinderatswahlen, dass die Menschen auch im ländlichen Raum die Möglichkeit haben zu wählen. Denn nicht alle wollen die SVP wählen, nicht alle wollen rechts wählen und nicht alle wollen links wählen. Jeder soll das wählen oder Mitte links. Also, und man soll das Angebot einfach, auch hier braucht es Diversität, diese Biodiversität eigentlich, das sollte gewährleistet werden. Dann gibt es sicher auch eine konstruktive Diskussion.
Wir sehen ja, sehr viele Bürgerlisten gibt es ja mittlerweile nicht mehr oder haben aufgegeben. Mhm. Haben Sie eine Erklärung, warum ist man SVP müde, der Art und Weise, wie SVP auf Gemeindeebene regiert? Nicht?
Ja, es ist sehr schnell, dass vor allem, wenn man in einer Gemeinde sehr stark ist oder eben die Mehrheit, also nur eine Partei die Mehrheit hat in einer Gemeinde, dass man dann den Faden verliert, dann ist man wieder in dieser Blase und man braucht den Austausch auch nicht. Und genau das ist ja das Gefährliche in der Politik, wenn man den Austausch nicht mehr braucht, um zu regieren.
Man kann auch in der Gemeinde in einer Blase sein.
Ja.
Frau Mussner, um auf den Beginn unseres Gesprächs zurückzukommen und auch auf die eigentliche Frage oder den Ausgangspunkt für diesen Podcast: Hat die Politik Sie in diesen wenigen Jahren, wo Sie schon drinnen stecken, verändert?
Ja, das hat sie, ja. Vor allem habe ich graue Haare bekommen.
Ja gut, das sagen viele.
Wie könnte man sagen? Sie hat mich verantwortungsvoller gemacht, also, und auch überlegter gemacht. Sie hat mich wachsen machen und ich habe einfach noch einmal mehr verstanden, dass es nicht immer schwarz oder weiß ist. Wenn man draußen ist, dann sagen, sollen sie halt machen, sollen sie halt bauen, sollen sie halt das und das. Mhm. Aber es gibt einfach, meistens ist es grau.
Es ist grau.
Meistens, oder grün sollte es sein.
Weil Sie sagen, wenn ich da kurz nachhaken darf, Sie sind überlegter geworden, aber Sie wirken schon grundsätzlich als sehr überlegter Mensch eigentlich.
Stimmt, ja. Ich weiß, dass ich diesen Eindruck mache und wahrscheinlich stimmt es auch. Man ist ja immer das Spiegel, was die anderen von dir sehen, ist man ja. Ich bin aber auch sehr impulsiv. Mhm. Diese Impulsivität habe ich gelernt zu ignorieren. Oder ja, zu ignorieren ist vielleicht zu mäßigen. Zu mäßigen ist vielleicht das richtige Wort. Weil Impulsivität muss man gut einsetzen, sonst kann sie gefährlich werden, ja.
In der Politik, ja.
Ja, da geht es einfach um so große Verantwortung.
Aber eine gute Eigenschaft, also zeugt ja sehr viel von Lebhaftigkeit und irgendwo Leidenschaft und Engagement, dass man irgendwo hineinsteckt. Aber klar, es kann auch der Schuss nach hinten losgehen, wenn man in der Politik oder gerade an politischen Tischen zu impulsiv ist.
Ja.
Vor allem vielleicht als Frau noch mal dazu.
Das Frauenthema, das wäre noch ein Podcast. Dann wäre noch ein Podcast.
Wir machen eine neue Folge. Aber in der Zwischenzeit vielen, vielen Dank für die Zeit.
Danke auch.
Und die Offenheit und das Gespräch. Das war Aus der Blase. Mein Name ist Alexandra Aschbacher und mein heutiger Gast war Elide Mussner. Danke, dass Sie da waren und für das Gespräch. Wenn Sie zu Hause auch gerne zugehört haben, schreiben Sie uns gerne auch Fragen an alexandra.aschbacher@ff-bz.com. Vielen Dank für das Zuhören und allen noch einen schönen Tag und gute Heimreise, Frau Mosner.
Danke.